Bayern 2, Shalom.
Da sind wir wieder. Mir seinen du willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstädtel. In unserem Kalender haben wir heute den 16. Nissan 5786 und damit haben wir heute den zweiten Tag von Pessach. Kleine Bemerkung am Rande. In vielen Sprachen geht das Wort für Ostern zurück auf unser hebräisches Pessach. So sagt man auf Italienisch zu Ostern Pasqua, auf Französisch Pack oder auf Griechisch Pascha. Warum und wie wir Pessach feiern, darüber haben wir am letzten Freitag gesprochen. Können Sie sich gerne anhören oder runterladen im Podcast unter br.de/religion. Ich bin Michael Strassmann und wünsche Ihnen allen einen Chag Pessach, Kasher Vesameach, koscheren und fröhlichen Pessach, ein koscheres und fröhliches Befreiungsfest. Die 8 Tage von Pessach verstehen wir als Zeit unserer Freiheit, als Zman Cheruteinu. Wir sind aufgerufen, darüber nachzudenken, was wir unter Freiheit verstehen. Und wir sind aufgerufen, uns mal ganz selbstkritisch zu fragen, was uns in unserem eigenen Leben unfrei macht und bedrängt. 93 Jahre ist das nun her. Nur wenige Monate nach der braunen Machtergreifung wird in Deutschland das jüdische Leben bedrängt. Für alle sichtbar. Am 1. April 1933 brüllen die Nationalsozialisten, ihre Handlanger und ihre Mitläufer durch ganz Deutschland: Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden. Am Samstag, dem 1. April 1933, rufen die Nazis auf zum sogenannten Judenboykott. Auch das Unternehmen von Karl Joel war vom Boykott und der folgenden Arisierung betroffen. In Nürnberg war er ganz einfach der Wäschejud. Und jeder hat sofort gewusst, wer damit gemeint ist. Eben Karl Joel. Er baut in Nürnberg ab dem Jahr 1927 einen Versandhandel für Bekleidung und Heimtextilien auf. Das Versandhaus und die Wäschemanufaktur von Karl Joel haben in der Branche schnell zu den Großen gehört. Zu den ganz Großen. Doch im Zuge des staatlich organisierten Raubes jüdischen Besitzes gelangt das Unternehmen von Karl Joel in die Hände eines gewissen Josef Neckermann. Nachdem er sein Unternehmen zu einem lächerlichen Preis an Neckermann verkaufen musste, gelingt im Sommer 1938 Karl Joel und seiner Frau Meta die Flucht in die Schweiz und schließlich in die USA. Und dort in den USA werden aus den Joels die Joers. Der Enkel von Karl Joel wird noch Weltkarriere machen. Unter dem Namen Billy Joel wird er Popgeschichte schreiben.
Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody. And you got us feeling all right. I don't care what you say anymore. This is my life. Go ahead with your own life. Leave me alone.
She take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me.
Billy Joel, der Piano-Man. Sein Großvater, wie gesagt, war Karl Joel aus Nürnberg. Diffamiert, beraubt, vertrieben. Unsere Shalom-Reporter Jim Tobias und Thies Marsen über den Judenboykott vor 93 Jahren, über Karl Joel und über seinen Enkel Billy Joel.
My father's family is from Nuremberg and they left in the 30s, they had to leave.
Es ist schon fast 30 Jahre her, dass Billy Joel erstmals mit deutschen Journalisten über seine Familiengeschichte gesprochen hat, darüber, wie sein Vater und seine Großeltern aus Deutschland verjagt wurden. Billy Joel hat selbst lange Zeit kaum etwas gewusst über seine Familiengeschichte, was vor allem am schwierigen Verhältnis zu seinem Vater lag. Aber auch in der Stadt, aus der die Joels, oder besser gesagt die Joels, vor bald 90 Jahren vertrieben wurden, in Nürnberg, war die Geschichte dieser einst legendären Unternehmerfamilie lange Zeit vergessen. Das hat sich inzwischen geändert und das liegt maßgeblich an dem Journalisten Steffen Radlmeier, der mehrere Bücher zur Geschichte der Joels veröffentlicht hat, insbesondere über Karl Amson Joel, den Großvater von Billy Joel, der 1927 in Nürnberg einen Versand nach US-amerikanischem Vorbild gegründet hat, die Wäschemanufaktur Karl Joel.
Neben Witweiden und Schickedanz in Fürth war er der größte in Deutschland. Und anfangs war es ein reiner Wäscheversand, also Fertigtextilien wie Bettwäsche, Handtücher, Schürzen. Er hat aber dann relativ schnell umgestellt und Fertigkleidung dazugenommen, die er in eigenen Nähereien produzieren ließ.
Karl Joel hätte wohl eine lange, erfolgreiche Unternehmerkarriere bevorgestanden, wäre da nicht der Aufstieg der Nationalsozialisten gewesen, deren größter Hetzer in Nürnberg residierte.
Nürnberg war die Stadt, wie man weiß, des berühmt-berüchtigten Franken-Gauleiters Julius Streicher. Und Julius Streicher hat sich den Karl Joel quasi so als Intimfeind ausgesucht und in seinem Hetzorgan Der Stürmer wiederholt, verunglimpft, beschimpft mit allen möglichen, heute würde man sagen, Fake News.
Auf vermögende Juden wie Karl Joel hatte es Streicher besonders abgesehen, sagt der Historiker Alexander Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg.
Und er hat also ab 33, 34 massiv in seiner Zeitung Der Stürmer eine regelrechte Hetzkampagne losgetreten, wo er Joel alles Mögliche vorgeworfen hat. Also, dass er ein Blutsauger sei, dass er sich nicht-jüdische Frauen und Mädchen zuführen ließe, dass er betrügt, was weiß ich.
Damit nicht genug. Kaum an die Macht gekommen, haben sich die Nazis gezielt daran gemacht, jüdische Menschen aus dem Wirtschaftsleben zu drängen und ihnen damit die Lebensgrundlage zu entziehen.
Am 1. April 1933 fand zum ersten Mal ein großer Boykott statt. Und Streicher war tatsächlich beauftragt, deutschlandweit diesen Boykott entsprechend zu organisieren. Und das hatte gerade in Nürnberg zur Folge, dass die jüdischen Geschäfte tatsächlich mit Plakaten, mit SA-Posten vor der Tür beglückt wurden und Kunden versucht wurde, die abzuhalten, in diese Läden zu gehen.
Um aus Streichers Schusslinie herauszukommen, beschließt Karl Joel schließlich, mit seinem Geschäft nach Berlin umzuziehen, in der Hoffnung, dass der Nazi-Spuk bald vorbei sein wird. Eine vergebliche Hoffnung. Nur ein Jahr nach Joels Umzug in die Reichshauptstadt verkünden die Nazis in seiner Heimatstadt die sogenannten Nürnberger Rassengesetze. Karl Joel beschließt, Deutschland zu verlassen und versucht händeringend sein Geschäft zu verkaufen, erzählt Steffen Radlmeier.
Für die sogenannten arischen Konkurrenten war natürlich so ein jüdischer Betrieb ein gefundenes Fressen. Also da konnte man wirklich Schnäppchen machen. Und als die Konkurrenz mitbekommen hat, dass Karl Joel seinen Betrieb verkaufen will, standen natürlich viele auf der Matte. Unter anderem ironischerweise zwei andere Franken. Das eine war der Gustav Schickedanz, der Inhaber des Quelle-Versands in Fürth. Das andere war Josef Neckermann, ein junger, ehrgeiziger Geschäftsmann, Mitte 20 damals, Parteimitglied, der bereits in Würzburg ein jüdisches Kaufhaus arisiert hatte und nach Höherem strebte.
Neckermann schafft es schließlich, sich Joels Lebenswerk unter den Nagel zu reißen, zum Schnäppchenpreis. Das Geld überweist Neckermann auf ein Sonderkonto, zu dem Karl Joel keinen Zugang hat. Völlig mittellos flieht die Familie erst in die Schweiz und landet nach einer jahrelangen Odyssee in New York, wo die Joels einen kleinen Laden für Haarschleifen aufmachen. Doch an die Erfolgsgeschichte ihres Nürnberger Versandhandels können sie nicht mehr anknüpfen.
Karl Joel hatte nach dem Krieg einen Wiedergutmachungsprozess oder verschiedene Wiedergutmachungsprozesse laufen gegen Josef Neckermann, die sich über Jahrzehnte hingezogen haben. Es dauerte also fast bis Mitte der 60er Jahre, bis dann ein Vergleich gefunden wurde.
Der Arisierungsprofiteur Josef Neckermann hat sich in der Nachkriegszeit ein Firmenimperium aufgebaut, basierend auf dem Wäschehandel von Karl Joel, dessen Notlage Neckermann schamlos ausgenutzt hat. Weder von Neckermann noch vom deutschen Staat erhalten die Joels eine angemessene Entschädigung. Und dennoch entscheidet sich das Ehepaar Karl und Meta schließlich 1964 nach Deutschland zurückzukehren.
Die fühlten sich als Deutsche, als Nürnberger und die wollten einfach in die alte Heimat zurück. Und dann kam das Ehepaar zurück nach Nürnberg und hat dann im jüdischen Altersheim zunächst gewohnt und sind auch beide auf dem jüdischen Friedhof hier in Nürnberg beerdigt.
Die Geschichte der einstmals so erfolgreichen Wäschemanufaktur Karl Joel in Nürnberg blieb lange Zeit verschüttet, bis der Journalist Steffen Radlmeier sie in jahrelangen Recherchen wieder ausgrub. Und so erfuhr die erstaunte Öffentlichkeit in Nürnberg auch, dass der weltberühmte Musiker Billy Joel, der Enkel von Karl und Meta, seine Wurzeln in Nürnberg hat.
I don't hold these sins, what I call the sins of the fathers against Ich halte den Söhnen und Töchtern nicht die Sünden der Väter vor. Ich möchte genauso wenig für die Fehler der früheren Generationen verantwortlich gemacht werden. Ich möchte sie nur nicht wiederholen und deswegen möchte ich meine Geschichte kennen.
Bayern 2. Shalom.
Seit vorgestern, seit Mittwochabend, feiern wir also unser Befreiungsfest Pesach. Ganze 8 Tage lang bis zum kommenden Donnerstag. An den beiden ersten Abenden von Pesach treffen wir uns traditionell in unseren jüdischen Gemeinden oder zu Hause, um einen sogenannten Seder zu erleben. Einen festlichen Abend, der stundenlang dauert und seit Jahrtausenden nach einer festen Ordnung abläuft. Zur Ordnung sagen wir auf Hebräisch Seder, daher der Name Sederabend. Dazu gehört, dass man da bei der Lesung der Pessach-Geschichte der Haggadah Shel Pessach an einer bestimmten Stelle den Zeigefinger in ein Glas Rotwein taucht und dann mit dem Finger schnippt. Ja, da freut sich die weiße Tischdecke, da freut sich die Hausfrau. Und nun übergebe ich an Rabbiner Joel Berger, unseren geschätzten Radioreppen.
Die beiden Sederabende liegen hinter uns. Nach alter Tradition feiern wir einen davon in unserer Gemeinde und einen daheim zusammen mit der Familie und mit Freunden. Die Fragen wurden gestellt, die Geschichte erzählt, die Matze gebrochen, die Bitterkeit gekostet und die Freiheit besungen. Und nun bricht mit dem Sonnenuntergang heute Abend der nächste Schabbat an. Vielleicht gestalten sie ihn ruhig, leise und weniger erwartungsvoll. Keine Dramatik mehr von der plötzlichen Befreiung aus der Sklaverei und vom überstürzten Auszug aus Ägypten, sondern nachdenkliches Innehalten. Wir wissen doch alle, in der Ruhe liegt die Kraft. Und Freiheit beginnt nicht mit einem großen und meist turbulenten Aufbruch. Freiheit bewährt und bewahrt und bestärkt sich im steten Weitergehen. Unsere Tora erzählt von der Befreiung unserer Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten und von ihrem Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der Dreh- und Angelpunkt in unserer jüdischen Nationalgeschichte und in unserem Selbstverständnis. Der Auszug aus Ägypten unserer Vorfahren war eine Nacht-und-Nebel-Aktion, eine Nacht voller Zeichen und Wunder, eine Nacht, in der sich das Schicksal unseres Volkes wendete. Aber vergessen wir nie, der Weg unserer Vorfahren ins gelobte Land war alles andere als ein glamouröser Triumphzug. Denn er hat sie zunächst durch die Wüste geführt. Durchs materielle und geistige Nichts, durch Hunger und Durst, durch Hitze und Entbehrung, durch Unsicherheit und Zweifel. Die Befreiung geschah in einer einzigen Nacht. Durch das Freiwerden dauerte aber 40 Jahre lang. Denn auf den großen und dramatischen Moment der Befreiung ist schnell der ungewohnte Alltag in ungewohnter Freiheit gefolgt. Und Freiheit ist ja doch mehr als die Abwesenheit von Unterdrückung. Freiheit bedeutet Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen und Orientierung finden, ohne die vertrauten Muster und eingeübten Strukturen der Abhängigkeit. Frei werden, frei bleiben und frei sein ist mühsam. Und so wundert es nicht, dass sich manche unserer Vorfahren in der Wüste zurücksehnen, nach Ägypten. Sie sehnen sich aber nicht zurück nach der Sklavenarbeit, sondern nach der Vertrautheit. Denn in Ägypten war ihr Leben zwar unmenschlich und hart, aber eben berechenbar und vorhersehbar. Und jetzt in der Freiheit ist alles neu und unvertraut. Freiheit kann verunsichern. Freiheit verlangt Mut, Vertrauen und Geduld. Im Hebräischen sagen wir zu Ägypten Mitzrayim. Da steckt das Wort für eng drin, Zar. Und der Auszug unserer Vorfahren aus Ägypten war ja auch ein Schritt hinaus aus einer Beengtheit und aus einer Einengung. Doch die äußere Befreiung aus einer räumlichen Enge genügt nicht. Beengtheit im Herzen und Einengung im Denken brauchen ihre Zeit, um sich aufzulösen. An beiden Sederabenden haben wir gehört, dass sich in jeder Generation jeder Mensch so sehen solle, als sei er selbst aus Ägypten ausgezogen. Vielleicht darf ich es deutlicher sagen. In jeder Generation muss jeder Mensch lernen, mit Freiheit zu leben. In jeder Generation muss jeder Mensch lernen, Freiheit nicht zu missbrauchen, nicht gering zu schätzen, nicht als selbstverständlich hinzunehmen und sie notfalls zu verteidigen. Wir leben in einer Welt, in der Freiheit ein hohes Gut ist, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, persönlich. Und doch beobachten wir immer wieder neue Formen von Enge, wie Isolation, Unsicherheit und gesellschaftliche Spannung. Unser Befreiungsfest Pesach erinnert uns daran, dass Freiheit niemals nur individuell ist. Sie ist untrennbar verbunden mit Verantwortung für den anderen. Unsere Tora mahnt, ich zitiere, »Du sollst den Fremden nicht bedrücken, denn ihr wart selbst Fremde im Lande Ägypten.« Die Erinnerung an die eigene Verletztheit ist eine Quelle von Mitgefühl. Wer weiß, wie sich Ohnmacht anfühlt, wird aufmerksam für die Ohnmacht anderer. Wer Befreiung erfahren hat, ist dazu aufgerufen, Befreiung weiterzugeben, durch Wertschätzung, durch Gerechtigkeit, durch Menschlichkeit. Die Matze, unser ungesäuertes Brot der Eile und der Armut, begleitet uns durch die 8 Tage vom Pesach bis zum kommenden Donnerstag. Die Matze ist schlicht und beinahe spröde. Kein üppiges Festbrot, sondern ein Zeichen der Einfachheit. Darin liegt ihre tiefere Botschaft. Freiheit beginnt nicht im Überfluss. Freiheit beginnt mit dem Mut zum Aufbruch und dem Durchhalten danach. Die Tage nach den beiden Sederabenden sind daher kein Nachklang, sondern ein Neubeginn. Tage zwischen Erinnerung und Zukunft. Tage, die uns vor Augen führen, was wahre Freiheit nicht im Augenblick liegt, sondern im Weg. Bleiben wir auf dem Weg. Bleiben wir unterwegs. Bleiben wir wach. Denken wir immer dran, wie zerbrechlich Freiheit ist. Und bewahren wir uns die Hoffnung, dass jeder noch so kleine Schritt, auch durch Wüste, ein Schritt der Verheißung sein kann. Ich wünsche Ihnen weiterhin gesegnete Pesachtage.
Und jetzt bin ich Ihnen noch die Lichtzündzeiten schuldig, unseres Manim. Jetzt, da die Sommerzeit gilt, haben unseres Manim einen großen Sprung nach hinten gemacht. Und so müssen wir zur ordentlichen Begrüßung der Schabbat heute Abend unsere beiden Schabbeskerzen angezündet haben. In Pilsen sowie in Salzburg bis um 19.22 Uhr, in Straubing bis um 19.25 Uhr und in Regensburg sowie in Weiden bis um 19.27 Uhr. Heiter geht's weiter mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. München, Amberg sowie Innsbruck 19.28 Uhr, Hof 19.29 Uhr, Bayreuth 19.30 Uhr. Nürnberg sowie Augsburg 19.31 Uhr, Fürth sowie Erlangen 19.32 Uhr, Bamberg 19.33 Uhr, Ulm 19.35 Uhr, Würzburg sowie Konstanz am Bodensee 19.37 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 19.42 Uhr. Nu, das ist gewesen, unsere jüdische Audizie. So, das war unsere jüdische Sendung. Wir hören uns wieder nach Pesach in einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag um kurz nach 14:30 Uhr. In unserem Kalender ist das der 23. Nissan. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden bei uns in Bayern und ich, der Straßmann Michi, wünschen Shabbat Shalom, Omevorach, Yid Shabbes. Chag Pesach, Kasher, Vesameach, Koscheren und freilichen Pesach. Nächstes Jahr in Jerusalem, Leshana Haba'a, Yerushalayim.